Deutschlandfunk. Börse.
Wir starten direkt an der Börse mit Claudia Werle, unserer Reporterin in Frankfurt am Main. Claudia, gestern hat der DAX, der Deutsche Aktienindex, ein neues Allzeithoch erreicht. Ging es heute so weiter?
Ja, das ging so weiter. Zunächst zumindest. Der DAX ist bis auf 26.403 Punkte gestiegen. Zum Vergleich am Montag, diesen Montag, da hat er erstmals die Marke von 26.000 Punkten erreicht. Neue Rekorde gab es gestern Abend auch an den US-Börsen. Ja, und für die gute Stimmung, da sorgte die Hoffnung, dass es im Iran-Krieg eine diplomatische Lösung geben könnte. Und es gibt momentan kräftige Kursgewinne im Technologiebereich. Aktuell der DAX bei 26.229 Punkten.
Und schauen wir noch auf Zahlen, die auch gestern Abend kamen oder in der letzten Nacht. SpaceX, das Raumfahrt- und KI-Unternehmen von Elon Musk, hat die erste Bilanz seit dem Rekordbörsengang im Juni vorgelegt. Was wurde dort sichtbar?
Die Umsätze nahezu verdoppelt. Anleger sind dennoch skeptisch, ob das Unternehmen in der Lage sein wird, die hochfliegenden Pläne überhaupt umzusetzen. Einzelne Geschäftsbereiche entwickeln sich sehr unterschiedlich. Was gut läuft, ist das Geschäft mit dem KI-Computing. Auch das Wachstum des Starlink-Satellitengeschäfts ist groß und trug zum ganz erheblichen Maß zum Umsatzwachstum mit bei. Zugleich gibt es SpaceX aber auch große Summen aus. Die Investitionsaufgaben beliefen sich auf mehr als 18 Milliarden Dollar. Und da fließen mehr als 86% dieser Ausgaben in den KI-Bereich.
Eine andere Branche meldet aktuell extreme Gewinnanstiege. Das ist die Mineralölbranche. Unter anderem Saudi Aramco, haben wir gestern gehört, mit einem Anstieg der Gewinne im Jahresvergleich um 44%. Und Sie haben zu dem Thema einen Analysten gesprochen.
Ja, und zwar ist das Chris-Oliver Schickentanz von der Capitel AG. Und von ihm wollte ich zunächst wissen, warum denn die großen Ölkonzerne zurzeit so unfassbar viel verdienen.
Es sind im Wesentlichen drei Stellhebel. Zum einen die Ölförderung. Da habe ich relativ fixe Kosten. Wenn dann der Ölpreis aber deutlich steigt, bleibt einfach bei der Förderung wesentlich mehr Gewinn hängen. Zum zweiten der Raffineriebereich. Rohöl muss ja weiterverarbeitet werden zu Benzin, zu Diesel, zu Kerosin. Und diese Raffineriemargen sind aus Angst vor Engpässen im Rahmen des Iran-Kriegs deutlich gestiegen. Und der dritte Faktor, das kennen wir als Verbraucher alle, die Tankstellenpreise, die sind üblicherweise etwas stärker gestiegen, als das vielleicht der Öl- und der Dollarpreis gerechtfertigt hätten. Von daher, auch da hat man nochmal extra Gewinne eingefahren.
Nun sind ja in der Region am Golf auch Ölförderanlagen beschädigt worden. Hat das alles keinen Einfluss?
Das hatte tatsächlich keinen allzu großen Einfluss, denn grundsätzlich ist es ja nicht so, dass Öl Mangelware ist. Aktuell haben wir ja den Ölpreisanstieg gesehen, weil produziertes Öl nicht mehr von A nach B transportiert werden konnte. Es ging also um Störungen der Lieferketten, der Transportwege, gar nicht so sehr um die Frage, ob wir genügend Öl haben oder dort eine Mangelsituation entstanden ist.
Vor einiger Zeit haben sich viele große Ölkonzerne auch nach alternativen Geschäftsfeldern umgeschaut, also beispielsweise in Windparks investiert. Nun hat man den Eindruck, das alles wird wieder zurückgefahren. Warum?
Ein Grund dafür, es gibt wieder mehr Ölreserven, die noch gehoben werden können. Das heißt, ursprünglich war man mal davon ausgegangen, dass das Geschäft mit Öl in 30 Jahren ein natürliches Ende finden wird, weil dann einfach kein neues Öl mehr gefunden wird. Da sind wir jetzt doch in einem deutlich längeren Zeitrahmen und das führt dazu, dass man den generierten Cashflow tatsächlich eher fürs Kerngeschäft einsetzen will, als für die Expansion in andere Geschäftsbereiche.
Angenommen, man kommt zu einer Lösung jetzt in der Golfregion. Die Region wird unruhig bleiben. Wäre das nicht ein Anreiz, sich um alternative Energien zu bemühen oder die auch wieder stärker hochzufahren?
Absolut. Wir sehen, viele Volkswirtschaften fahren ihre Investitionen hoch, um weniger abhängig von fossilen Brennstoffen zu werden. Da ist China ein Beispiel. Die haben in den letzten 10 Jahren massiv in erneuerbare Energien investiert und sind dementsprechend relativ robust durch diese Krise gekommen. Und es gibt noch einen zweiten Faktor. Immer mehr ölexportierende Länder suchen auch nach alternativen Transportwegen. Das heißt, es werden wieder neue Pipelines gebaut, um beispielsweise Meeresengen umschiffen zu können mit alternativen Transportwegen. Also das sind tatsächlich zwei Investitionsströme, die wir aktuell beobachten können.
Öl wird ja nicht nur für Energie gebraucht. Öl ist ja auch ein wichtiger Rohstoff. Viele Industrieunternehmen sind aber längst dabei, sich auch da nach Alternativen umzuschauen. Auch das müsste doch eigentlich ein Warnsignal sein für die großen Ölproduzenten.
Das sollte man meinen. Wenn man jetzt allerdings mal sich die letzten 10 Jahre anschaut, dann war die Ölnachfrage über diese 10 Jahre relativ stabil. Ja, das ist nicht mehr das ganz gigantische Wachstum, wie wir es vielleicht in der Hochphase der fossilen Brennstoffe in den 80er und 90er Jahren gesehen haben. Aber das ist immer noch ein wachsender Markt. Das heißt, diese vielen Bemühungen, die wir sehen, was Energieeffizienz angeht, was die Substitution von fossilen Brennstoffen angeht, die haben bis dato noch keine Wirkung gezeigt. Ich bin allerdings optimistisch, dass sich das in den nächsten 10 Jahren ein Stück weit ändern wird und dass wir dann tatsächlich eine schrumpfende Ölnachfrage erleben werden. Von daher glaube ich, dass auch deutlich niedrigere Ölpreise für die Zukunft vorgezeichnet sind.
Was glauben Sie, in welche Richtung wird sich die Ölindustrie entwickeln?
Ich glaube, dass wir mehr Spezialisierung sehen werden. Das heißt, die Zeit der ganz großen Ölmajors, wo man versucht hat, alle Wertschöpfungsbereiche abzudecken, dass das so ein Stück weit der Vergangenheit angehört und dass vielleicht auch der ein oder andere Ölkonzern darüber nachdenkt, sich aufzuspalten, um einfach die Wertschöpfung in den einzelnen Bereichen nochmal ein Stück weit stärker auch für die Aktionäre erfahrbar zu machen.
Sagt Chris-Oliver Schickentanz von der Capitell AG.
Ja, vielen Dank auch von mir an dieser Stelle. Und Claudia Werle, schauen wir noch auf ein verwandtes Unternehmen, Siemens Energy, ehemalige Siemens-Tochter, ist jetzt eigenständig, stark im Bereich erneuerbarer Energien auch, hat neue Zahlen vorgelegt. Wie sehen die aus?
Der Boom bei den Rechenzentren und die weltweit steigende Nachfrage nach Strom hat Siemens Energy im 3. Quartal neue Rekorde beschert. Beim Auftragseingang, beim Umsatz, auch bei den Gewinnmargen. Gute Nachrichten kommen auch vom langjährigen, ja ich sag mal, Sorgenkind. Das ist die Windkrafttochter Siemens Gamesa. Statt eines operativen Verlusts von 425 Millionen vor einem Jahr stehen bei der Sparte nun 56 Millionen Euro plus in den Büchern. Allerdings hat der Vorstand eingeräumt, dass der Auftragseingang bei Siemens Gamesa stark zurückgegangen sei. Preisgünstige Anbieter aus China dominieren mittlerweile vielerorts das Geschäft und gleichzeitig verzögern sich Projekte für Windräder auf hoher See. Anleger haben deshalb Aktien von Siemens Energy verkauft. Die Papiere stehen 1% im Minus.
Und Infineon, der deutsche Chiphersteller, hat auch Bilanz gezogen. Wie fiel die aus?
Infineon gehört ja zu den Unternehmen hier in Deutschland, die vom Boom rund um das Thema künstliche Intelligenz profitieren. Der Chipkonzern spricht von Rekordumsätzen. Zudem sorgten steigende Investitionen in die Netzinfrastruktur für Rückenwind. Und auch im wichtigen Automobilgeschäft, da ziehen die Geschäfte wieder an. Infineon ist auch für die kommenden Monate optimistisch. Händler hier sprechen allerdings von durchwachsenen Ergebnissen mit einer, wie es heißt, leicht enttäuschenden Rentabilität. Und das ist auch der Grund, weshalb Siemens-Aktien heute zu den großen Verlierern im DAX gehören. Sie geben 4,5% nach.
Infineon-Aktien soll das wohl heißen. Genau. Wo steht der Euro zum Mittag?
Der wird mit einem $1,1548 gehandelt. Die Umlaufrendite von 3,12 auf 3,06% gesunken. Und die Feinunze Gold kostet $4,170,13.
Vielen Dank an Claudia Werle in Frankfurt für diese Einschätzungen.